Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge T3N Catch-Up. Ich bin nicht alleine, mein Name ist übrigens Elisabeth Urban. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin ein bisschen angeschlagen und habe, wie so häufig, Verstärkung bei mir, nämlich mein Kollege Kasper.
Von Alverden, hallo.
Und gegenüber von Kasper sitzt diesmal
Stella Sophie Wolzak, hallo.
Ja, wir sitzen zusammen in einer Dreiertischgruppe und haben es mal geschafft, alle wieder vor Ort zu sein für die Aufnahme. Und umso mehr freue ich mich auf diese Folge.
Falls gleich Kolleginnen von T3N durch, ich sag mal, die Aufnahme laufen. Wir sitzen halt hier im Space, weil wir hier die Fenster so aufreißen können, dass Durchzug ist. Also nicht wundern, wenn hier gleich quatschende Leute durch die Gegend laufen. Lasst euch davon einfach nicht stören.
Ja. Wir haben für den Anfang ein paar Updates mitgebracht von letzter Woche noch, ne?
Das ist ja je nach Thema so, dass das Thema dann leider immer noch so ein bisschen weitergeht, selbst wenn wir mit dem Podcast durch sind. Da tun sich dann immer noch so Dinge.
Ja, leider. Ist ja auch spannend.
Ja, leider in dem Fall, dass wir halt nur einmal die Woche laufen, so nach dem Motto.
Stimmt, es gäbe so viel zu erzählen manchmal.
Wir könnten auch hier weitaus mehr als eine halbe bis dreiviertel Stunde Podcast machen. Es geht in dem Fall einmal um unseren Fail der Woche der vergangenen Woche und aber auch um unseren Deep Dive. Aber erstmal zur Fail der Woche. Den hattest du ja damals, glaube ich, auch rausgesucht, Elli. Deutsch-französische Freundschaft, deutsch-französische Bahngeschichte.
Genau, also der Nachtrag. Der Fail damals war, dass man eben Bahntickets, dass junge Menschen vergünstigt oder beziehungsweise umsonst Bahntickets für den Austausch zwischen Frankreich und Deutschland sich holen konnten und das Ticketsystem aber zusammengebrochen ist, weil nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip gearbeitet wurde und die Server einfach komplett überlastet waren, weil alle um 10 Uhr vormittags den Run auf diese Tickets gemacht haben. So, soweit der Fail letzte Woche. Jetzt haben sich noch ein paar pikantere Details rausgestellt.
Ja, und zwar hat das in erster Linie die Gruppe Zerforschung herausgefunden. Das ist eine Vereinigung, die ja im Grunde, ich sag mal, so ein bisschen positives Hacking irgendwie betreibt und versucht, Sicherheitslücken zu finden und so, unter anderem, aber sich auch journalistisch betätigt. Und die haben halt eine Lücke gefunden in dieser Schnittstelle zu dieser ganzen Bahnticket-Geschichte. Und zwar ist es so, dass du wohl mit einem kleinen Trick dir auch noch ein Ticket hast ausstellen können, lange nachdem die Aktion schon abgelaufen war.
Und woran lag das?
Wahrscheinlich schlecht programmiert.
Und das ist aber noch nicht alles. Es gab ja nochmal eine Lücke.
Ja, und zwar haben sie dann noch ein bisschen weiter geguckt und konnten tatsächlich auf die E-Mail-Adressen von rund 250.000 Menschen zurückgreifen, die sich bei diesem Tool angemeldet hatten, um diese Bahntickets sich zu holen. Also, verstärkt nochmal, dass das unser Fail der Woche war in der vergangenen Woche. Zeigt auch, die Idee war super. An der technischen Umsetzung hat es wieder ein bisschen gehapert, weil wenn ein Digital-Tool Europa technisch so aufgebaut wird, dass es zwei große Lücken hat, ist das natürlich nicht so gut.
Genau. Vielleicht ein positiver Abschluss. Die Lücke, die soll ja inzwischen geschlossen worden sein, also die Sicherheitslücke.
Ja, also ihr könnt jetzt leider nicht, also ich.
Was heißt bitte leider?
Nein, wegen dem Ticket noch irgendwie holen. Das ist jetzt nicht so, dass ihr euch jetzt einen Tipp geben könntet, wie ihr noch so ein Ticket euch, das geht leider nicht mehr. Und zum Glück sind auch die E-Mail-Adressen nicht mehr abrufbar. Aber es ist natürlich doof, dass das immer erst dann hinterher jemandem auffallen muss und der das dann weitergeben muss.
Ja. Stichwort nicht mehr abrufbar, da kommen wir zu unserem Deep Dive von letzter Woche nochmal zurück. Da ging es um Reddit und dass das Netzwerk gerade einfach bestreikt wird von den Usern, weil die API-Preise massiv erhöht werden sollen von Reddit. Die Drittanbieter, die sind eben auf diese API-Schnittstelle angewiesen und müssen teilweise ihre Apps einstellen, wenn die Preise so extrem angezogen werden. Und da hat die Community eben gesagt, wir protestieren. Reddit ist daraufhin in großen Teilen quasi einfach privat gestellt worden. Also viele Foren wurden privat gestellt. Und 3 Tage lang war Reddit quasi eine Geisterstadt. Jetzt ist ein bisschen was passiert noch.
Ja, nachdem kaum noch Traffic irgendwie in diesen 3 Tagen bei Reddit war, haben die, ja, ich sag mal, die hauptverantwortlichen Personen von Reddit, also das Team, das Hauptteam hinter Reddit, dann angefangen, einen, wie ich finde, wieder etwas unglücklichen Weg zu gehen. Sie haben nämlich den Moderatorinnen von den Subreddits eine Nachricht zukommen lassen, dass die bitte ihre Channel wieder auf aktiv schalten sollen, damit wieder was passiert auf der Seite. Und wenn das nicht passieren würde, würde man sich darum kümmern, dass die Moderatorenteams ausgetauscht werden.
Also Erpressung.
Ja, es ist eine direkte Drohung. So nach dem Motto, schalt das wieder aktiv, sonst tauschen wir dich einfach aus. So.
Man muss dazu sagen, wer die letzte Folge nicht gehört hat, diese ModeratorInnen sind größtenteils einfach ehrenamtlich tätig.
Ja, ja.
Also das
zu 99,99%.
So nach dem Motto, du machst das ehrenamtlich für uns, wir tauschen dich aus, wenn du nicht das machst, was wir wollen.
Haben die sich das gefallen lassen?
Nein.
Und sie sind zum Glück super kreativ geworden. Das ist, ich liebe alles daran, das habe ich eben schon gesagt. Und zwar war die Idee jetzt, diese Subreddits wieder aktiv zu schalten und dann aber eine Abstimmung durchzuführen. Die Moderatorinnen von so Subreddits dürfen nämlich auch mit der Community zusammen die Regeln in diesen Subreddits festlegen. Und sie haben eine Abstimmung über eine Regeländerung durchgeführt. Das sind einmal, ist das der riesige Channel mit Pics, mit GIFs und mit wie süß. Also die drei mit drei größten Subreddits, und die haben jeweils abgestimmt, ob Variante A alles wieder zum Normalzustand zurückkehrt, also sie einfach wieder aktiv schalten und alles wieder vorher so ist wie vor dieser Protestaktion, oder Variante B, man jetzt nur noch Fotos von John Oliver posten darf.
Kurzer Einschub an der Stelle. Ich wusste bis vor kurzem nicht, wer John Oliver ist. Dann habe ich sehr viele Bilder von ihm gesehen. John Oliver ist ein britisch-amerikanischer Fernsehmoderator und Comedian. Und seine Late-Night-Show ist so ein bisschen das englischsprachige Vorbild für die Sendung von Jan Böhmermann. Also man kann sich den vorstellen wie den englischsprachigen Jan Böhmermann. Dementsprechend lustig und aber auch kritisch ist der Mann. Und der fand das alles gar nicht so blöd.
Nee, der hat nämlich auf Twitter dann angefangen, peinliche Fotos von sich selbst noch zu posten, damit die Leute Futter haben für Reddit, um die dann bei Reddit zu teilen. Und ich habe die letzten Tage immer mal wieder bei Reddit reingeguckt. Es ist wirklich so, dass in meiner Timeline John Oliver quasi die Kontrolle übernommen hat. Also jeder zweite Post ist irgendwie irgendwas mit John Oliver. Und man muss auch sagen, man ist gar nicht so unbedingt auf Fotos von ihm angewiesen. Die Community nutzt jetzt auch ganz viele KI-Tools, um künstliche Bilder von ihm zu erzeugen und irgendwie hochzuladen. Und ich glaube, dass Reddit so ein bisschen unterschätzt hat, das merkt man in der ganzen Aktion, dass Community einfach ein riesiges Thema bei Reddit ist und ohne die Community das nicht funktioniert und sich da einfach Subkulturen gebildet haben, die unglaublich kreativ sind. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie das Spiel ewig gewinnen können, also Reddit gegen die Community.
Es zeigt auch so ein bisschen den typischen Reddit-Humor, wenn man ihn so benennen kann. Also ich habe das Gefühl, der wird einfach... Der wird zurückgeschlagen, aber es ist sehr kreativ und es ist sehr lustig. Mein Favorit ist übrigens John Oliver im rosa Schlafanzug mit Panda-Bären drauf. Hat er auch gepostet auf Twitter. Ja, oder es gibt ein Bild von ihm mit einer riesigen Gabel.
Eine riesige Gabel, oder es gibt eines, wo er einen Salatkopf heiratet.
Okay, bevor wir uns jetzt vollkommen verlieren, würde ich sagen, wir gehen mal zum nächsten Programmpunkt. Wir haben nämlich auch noch eine aktuelle Folge und sonst haben wir gleich nur noch die Updates. Es geht um den Fail der Woche.
Der Fail der Woche.
Ja, und den habe ich diesmal auch ich aufgeschrieben. Wir begeben uns nach Jordanien.
Immer nur die Fails, wir müssen mal gucken, dass du auch mal die gute Nachricht und so raussuchen darfst.
Wir begeben uns nach Jordanien und da gibt es ein System namens Takaful. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, das mithilfe von einem Algorithmus über die Zuteilung von finanziellen Hilfen für bedürftige Menschen entscheiden soll. Also wer Geld braucht oder finanzielle Unterstützung braucht, kann sich da quasi bewerben und wird dann in ein Ranking einsortiert, das so ein bisschen entscheidet, wie arm bist du wirklich?
Ja, umgangssprachlich ausgedrückt, genau. Ja. Also der Algorithmus soll quasi helfen, den Leuten, die das wirklich brauchen, das Geld zukommen zu lassen.
Genau, ausgewertet wird dabei nach 57 sozioökonomischen Indikatoren, von denen man aber nicht so wirklich weiß, welche sie sind.
Also zum Beispiel gibt es ein Beispiel, da soll es so sein, dass du gefragt wird, ob du ein Auto besitzt. Und wenn du angibst, dass du ein Auto hast, dann wirst du automatisch als reicher eingestuft.
Selbst wenn das Auto halt schon deiner Großmutter gehört hat und du es eigentlich nur noch schieben kannst.
Und auch wenn das Auto mit Ach und Krach noch ein paar Meter vorwärts kommt und du darauf angewiesen bist und vielleicht auch Geld benötigen würdest, um ein neues zu erwerben, um zur Arbeit zu kommen, wirst du dann trotzdem gegenüber anderen Personen ohne Auto, die aber vielleicht an anderer Stelle besser gestellt sind, für den Algorithmus so eingestuft nach dem Motto, vielleicht nicht ganz so bedürftig, und fliegst dann raus bei der Auszahlung.
Wir sind schon mitten im Problem, warum das ein Fail ist.
Genau. Ja. Finanziert wird das Ganze übrigens von der Weltbank und es wird verwaltet vom Nationalen Hilfsfonds in Jordanien. Das ist eine Sozialbehörde einfach der Regierung. Und das Problem ist eben, dass diese Algorithmen die wirtschaftliche Situation von den Menschen, die sich da bewerben, ungenau oder ungerecht vereinfachen soll, so diverse AntragstellerInnen. Und die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat sich dieses System eben genau wegen dieser Beschwerden mal genauer angeschaut und festgestellt, die Indikatoren sind eben, wie Stella schon ein Beispiel genannt hat, einfach teilweise zu kurz gedacht und nicht geeignet, um zu skizzieren, in Anführungszeichen, wie arm jemand tatsächlich ist oder wie bedürftig tatsächlich jemand ist. In dem Bericht heißt es wörtlich, hinter dieser Fassade der statistischen Objektivität verbirgt sich eine komplizierte Realität. Der wirtschaftliche Druck, dem die Menschen ausgesetzt sind, und die Art und Weise, wie sie zu kämpfen haben, um über die Runden zu kommen, sind für den Algorithmus häufig unsichtbar.
Was ein weiteres Problem sind, auch sexistische Rechtsnormen sollen eben von dem Algorithmus berücksichtigt worden sein. Und eine geschlechtsspezifische Diskriminierung soll dadurch unterstützt worden sein.
Genau, das heißt einfach, dass Frauen teilweise im Nachteil sind gegenüber Männern durch Rechtsnormen, die in Jordanien bestehen und die aber Frauen einfach teilweise unsichtbarer machen im System. Zur Untersuchung durch Human Rights Watch muss man sagen, die Bewertung ist nicht quantitativ durchgeführt worden, also da sind nicht ganz viele Daten abgeglichen worden, weil die Weltbank und die jordanische Regierung nicht viel transparent machen zu dem System. Das heißt, man konnte da eigentlich, die Gewichtung konnte man nicht einsehen, die Indikatoren selbst, umfassende Daten gibt es dazu einfach nicht. Deswegen hat sich Human Rights Watch einer anderen Methode bedient und in den letzten 2 Jahren 70 Interviews mit betroffenen Menschen geführt. Das heißt, das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, das sind wirklich die Eindrücke der Personen, die in dem System gerankt wurden. Mhm. Und jetzt, das Ergebnis ist quasi, die Forderung nach Transparenz und nach eindeutigeren, nach einer eindeutigeren Darstellung, wie das Ganze funktioniert und vielleicht eben auch nach Nachbesserung.
Das ist ein Thema, was also diese Algorithmen und die Bewertung und Finanzsysteme und Kredite und den ganzen Krams, was auch schon länger, auch außerhalb von Jordanien immer wieder ein Thema ist. Gerade beschäftigt sich die EU auch wieder mal damit. Unter anderem geht es um die Schufa. Da ist die Frage, ob das, was die Schufa macht, rechtens ist und ob man da, weil wenn man einen Schufa-Score hat, kann man den ja selber überhaupt nicht beeinflussen. Und man weiß vor allem auch nicht, die Schufa behandelt das als Geschäftsgeheimnis, wie dieser Score genau zustande kommt. Also bei der Schufa geht es ja um die mathematische Wahrscheinlichkeit, wie sicher ist, dass ich einen Kredit zurückbezahle, und da wirkt irgendwie alles ein, von ich habe mir eine neue Kreditkarte bestellt bis hin zu ich habe mir Geld geliehen, fließt da alles rein.
Lange Zeit übrigens auch bei Now Pay Later, also Klarna,
genau. Ja, richtig.
Ein großes Thema, was viele nicht wussten, dass du jedes Mal einen Kleinkredit aufnimmst.
Und jedes Mal ein Schufa-Eintrag mit drin ist, genau.
Genau.
Ja. Ja, und dann gibt es irgendwann die böse Überraschung, weil man plötzlich keinen Kredit bekommt, weil die Schufa sagt, ist nicht. Und das konnte man überhaupt nicht beeinflussen. Jetzt beschäftigt sich die EU damit. Das heißt, vielleicht werden wir in ein paar Monaten hier mal drüber sprechen müssen, wie die EU entschieden hat und ob die Schufa in der Form so rechtens war.
Wobei die Schufa ja aktuell ohne KI funktioniert.
Ja, natürlich. Ich nehme aber auch an, dass da mathematische Modelle, die nicht ganz algorithmusunähnlich sind, funktionieren. Und ich bin mir sicher, dass die auch damit vielleicht schon mal ein bisschen experimentiert. Aber man weiß es ja nicht, weil die Schufa ja keinerlei Infos gibt.
Also insgesamt halten wir fest, Transparenz ist da ein riesiges Thema. Eben insbesondere, weil es nicht für Nutzerinnen klar ersichtlich ist, wie diese Daten gesammelt, gewichtet werden etc. Und das ist einfach ein Problem, was uns wahrscheinlich in Zukunft noch häufiger begegnen wird und weshalb wir umso vorsichtiger sein müssen, wenn wir eben KI auch auf solche Bewertungen loslassen.
Genau, tatsächlich ist auch Jordanien zum Beispiel nicht das einzige Land. Du hattest jetzt schon den Schufa-Score angesprochen. Es gab zum Beispiel auch in den Niederlanden vor kurzem einen Fall, beziehungsweise eine Untersuchung, die gezeigt hat, dass Anträge auf Sozialleistungen, die dort auch mit einem Algorithmus quasi gehandelt werden, dass da systematisch diskriminiert wird auf der Grundlage von Rasse und Geschlecht. Das heißt, auch da ist wieder so das Problem gewesen, dass ein Algorithmus die Arbeit eigentlich erleichtern sollte, aber dann dafür gesorgt hat, dass systematisch diskriminiert wird. Und das ist einfach ein sehr großes Problemfeld, weil viele KIs, das können wir ja auch mal irgendwann eine extra Folge machen vielleicht.
Ich sehe den nächsten Deep Dive.
Richtig, diskriminierungsanfällig sind, einfach fehleranfällig sind und dass man da genauer drauf gucken soll. Zurück mal kurz noch nach Jordanien. Die Weltbank hat jetzt gesagt, im Juli dieses Jahres sollen zusätzliche Informationen über das Takaful-Programm veröffentlicht werden. Das heißt, da kann man dann nochmal gespannt einen Blick drauf werfen, was wirklich transparent gemacht wird.
Genau, das können wir auch bald machen. Das steht ja quasi schon kurz vor der Tür, das Datum. Aber ich glaube auch, der Deep Dive, der steht auch kurz vor der Tür, oder?
Ja. Mal gucken. Machen wir die Tür mal auf.
Mal gucken, wie kurz uns das bevorsteht.
Der Deep Dive.
Da haben wir ein wundervolles Thema mitgebracht. Ich finde den Titel alleine schon schön. European Digital Identity Wallet. Es klingt so ein bisschen nach Zukunft. Ich finde, es klingt auch schon wieder sehr lang. Und eigentlich probieren wir es jetzt mal gar nicht so kompliziert zu machen. Fangen wir damit an. Was ist eigentlich diese ID-Wallet, um die es da geht, Kaspar?
Die ID-Wallet abgekürzt. Also ich finde auch, es klingt halt direkt schon nach einem Bürokratiemonster. Ist es in gewisser Weise auch. Aber wir versuchen mal, wie so oft, die wichtigen Dinge für unsere Hörerinnen und Hörer rauszuholen aus dieser Nummer. Und das ist etwas, was, Stella, du hast es eben schon angeteased, auf uns alle zukommt. Deswegen müssen wir uns damit quasi mal kurz auseinandersetzen. Das ist ähnlich wie damals die Umstellung von der Girocard, dass es die bald nicht mehr gibt.
Jetzt machst du aber gleich den nächsten.
Jetzt mach ich den nächsten Versammlung. Nein, genau. Also die Idee hinter dieser ID-Wallet ist nicht mehr ganz so jung. Die ist schon ein paar Jahre alt und das erste Mal, dass es so wirklich groß zum Thema wurde, war 2020 und zwar als die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einer Rede zur Lage der EU, die führt einmal im Jahr so eine Rede, und da ging sie darauf ein auf das Thema und sprach unter anderem von einer sicheren europäischen digitalen Identität. Und sie sagte, ich zitiere, eine Identität, der wir vertrauen und die Bürgerinnen und Bürger überall in Europa nutzen können, um alles zu tun, von Steuern zahlen bis hin zum Fahrradmieten. Eine Technologie, bei der wir selbst kontrollieren können, welche Daten wie verwendet werden.
Ui, da sind sehr, sehr viele Versprechen drin.
Ja, genau.
Und die Versprechen, die müssen irgendwie umgesetzt werden. Und zum Beispiel eine Grundlage dafür soll einfach eine Handy-App sein.
Richtig.
Wie so eine digitale Brieftasche, das passt dann auch zum Namen. Und in dieser App, da sind dann die ganzen amtlichen Informationen der NutzerInnen gespeichert. Also Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, so ein bisschen eigentlich wie so ein digitaler Personalausweis. Und die Informationen, die kann man dann eben auch nutzen in dieser App, um zum Beispiel an offiziellen Stellen sich damit auszuweisen. Also beispielsweise jetzt, wenn du zu einem Amt gehst, wenn du in einer Kontrolle dich befindest, auch für Reisen, also in der EU. Das heißt, es könnte auf der einen Seite diese ganzen Karten ersetzen. Auf der anderen Seite müssen ja die Daten aber sehr, sehr sicher gespeichert sein, damit auch gesichert ist, dass niemand deine Daten eben klaut, dass niemand Zugang zu der App hat. Was passiert, wenn du dein Handy verlierst? Das sind alles Fragen, die jetzt sehr, sehr schnell kommen. Und die Fragen, die müssen alle sehr genau beantwortet werden. Und dieser Prozess, der läuft gerade.
Du hattest jetzt erwähnt, dass man sich zum Beispiel auf Ämtern oder bei einer Kontrolle damit ausweisen kann, aber nicht nur im analogen Leben quasi kann ich diese ID benutzen, sondern eben auch im Netz, also Online-Verifizierung für die Eröffnung von einem Konto, Steuererklärung, Altersnachweise, Hotelbuchungen und so weiter. Und da bietet sich natürlich nochmal ein großer, großer Raum für Missbrauch, weil ich ja nicht selber hingehen muss und das Handy hinhalten muss, sondern weil ich tatsächlich online einfach alles theoretisch abwickeln könnte.
Mhm. Also genau, sogar E-Mails. Also auch die sollst du damit dann rechtssicher unterzeichnen können, also Vertragsabschlüsse tätigen. Wir kommen da auch gleich noch zu, warum Banken, Big Tech Unternehmen, was da aktuell so der Stand ist. Aber schauen wir uns erstmal wieder eine Zahl an. Und zwar bis 2030 sollen 80% aller EU-Bürgerinnen damit ausgestattet sein.
Genau, das Ganze ist auch, das ist auch wichtig, erstmal keine Pflicht. Also es ist jetzt nicht so, dass das etwas ersetzen wird. Also wir werden unseren Perso zum Beispiel weiterhin auch behalten, sondern es ist ein zusätzliches Angebot, was so ein bisschen eine eierlegende digitale Identifizierungseier Sau werden soll.
Die eierlegende Eiersau.
Genau, die eierlegende Eiersau. Und es ist so, dass auch nicht die EU sich groß hinsetzt und etwas aufsetzt, sondern dass die jeweilige Hoheit bei den Staaten liegen soll, sondern dass die EU quasi einen Rahmen dafür schafft. Also so eine ID-Wallet wird es dann zum Beispiel von der Bundesrepublik Deutschland geben und die kümmert sich dann darum und die stellt dann auch die Identifikationszertifikate und was dazugehört alles aus. Aber die EU kümmert sich darum, dass das untereinander kompatibel ist. Wie wir das durch die Corona-Pandemie ja zum Beispiel schon bei den Zertifikaten gesehen haben. Da waren einige Zertifikate in den EU-Ländern miteinander kompatibel und auch die App, bei der Corona-Warn-App haben die ja sehr eng zusammengearbeitet und viele europäische Länder haben zum Beispiel auf die deutsche Corona-Warn-App zurückgegriffen und ein ganz ähnliches System gebaut, sodass man, ich glaube sogar jetzt, bitte aus dem Hörensagen erzählt, nicht, falls es nicht stimmt, bitte korrigieren, aber dass man zum Beispiel mit seinem Corona-Zertifikat auch in Italien im Restaurant sich reinsetzen konnte.
Kurz zur Bürokratie, ein kleiner Einschub, ja, was das angeht. Wir sind wieder in den EU-Prozessen. Die EU-Verordnung zu dieser ID-Wallet soll bis Ende des Jahres dem EU-Rat und dem Parlament vorgelegt werden, damit die dann Änderungen, die Stars noch vornehmen können und es dann hoffentlich auch irgendwann beschließen können. Aber Bis dahin wird sich wahrscheinlich noch einiges tun, denn es gibt gerade sehr, sehr starke Kritik am Plan der EU.
Genau, dazu ist ein offener Brief veröffentlicht worden. 22 Nichtregierungsorganisationen, Wissenschaftlerinnen, Forschungseinrichtungen haben den unterzeichnet. Und ich zitiere mal direkt aus dem Brief, da heißt es nämlich: Ohne wesentliche Garantien für den Schutz der Privatsphäre und die Nichtdiskriminierung wird die europäische Geldbörse für digitale Identitäten für jeden Europäer in seinem Online- und Offline-Leben ein noch nie dagewesenes Risiko darstellen. Ich finde, das klingt jetzt erstmal sehr, sehr krass. Wir gehen jetzt einzeln auf die Punkte ein, die da in diesem Brief eigentlich adressiert werden.
Und zwar ist einer der großen Kritikpunkte, dass man mit dieser App, ich sag mal, also wir brechen sie jetzt mal runter auf diese eine App, dass man damit natürlich ein super Ziel für Menschen kreiert, die sich für personenbezogene Daten interessieren. Also zum Beispiel Hacker, die nichts Gutes damit vorhaben. Das heißt, das Ding muss sicherer sein als Fort Knox. Und die Frage oder die Kritik dieser 22 Nichtregierungsorganisationen, Wissenschaftlerinnen und Forschungseinrichtungen ist unter anderem, dass die IT-Sicherheit in dem bisherigen Papier noch gar nicht so groß bedacht wurde. Und auch die Frage ist, ob man das auf EU-Basis überhaupt gerade so umgesetzt bekommt. Ich weiß, wenn man kurz mal überlegt, wie lange wir für dieses E-Rezept gebraucht haben in Deutschland, was jetzt langsam gerade Fahrt aufnimmt. Ich habe jetzt gestern die App zum ersten Mal eingerichtet. Und solche Dinge, da überlegt man schon mal ganz kurz, naja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, dass das alles in dieser App drin ist.
Naja, also es geht da ja auch ganz konkret zum Beispiel um den großen Punkt dieser Identifikationsnummer, dieser Kennzahl etc., die jeder von uns dann bekommen soll. Laut netzpolitik.org ist das zum Beispiel verfassungsrechtlich umstritten. Wir erinnern uns Jahre zurück, Beispiel Steuer-ID war auch ein großer Diskussionspunkt. Was ist denn das Problem mit solchen festen IDs? Da ist eben die Sorge, dass Unternehmen das Verhalten von NutzerInnen einfacher tracken können, sprich sie können viel genauer Benutzerprofile erstellen, uns Werbung zuschustern und das ist natürlich nicht im Sinne von unseren datenschutzrechtlichen Gedanken.
Genau, weil wenn du eine feste ID hast, die die EU oder meinetwegen die Bundesrepublik dir gegeben hat als digitale Ausweisfunktion, dann weiß ich als Firma jedes Mal, wenn du mit dieser ID herkommst, dass du das bist und kann dir alles zuordnen, was du damit quasi machst.
Und wir hatten ja vorhin auch drüber gesprochen, Big Tech Unternehmen, Banken jetzt am Beispiel, wenn ich ein Konto zum Beispiel eröffnen möchte, wenn ich Verträge abschließen will, dann ist die Bank verpflichtet, dass ich nachweise, dass ich es bin.
Ja klar.
Und zwar eindeutig. Jetzt ist allerdings das Problem, und darum geht es eben auch in diesem Brief, die Gefahr läuft, dass auch Big Tech Unternehmen mich eben eindeutig identifizieren können, obwohl sie das ja gar nicht müssen. Das heißt, die müssen ja nicht so genau wie eine Bank wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel vereinfacht gesagt ein Konto bei Facebook eröffnen möchte, dass ich bin. Es gibt nämlich keine Klarnamenpflicht zum Beispiel bei Facebook oder bei anderen sozialen Netzwerken. Und das ist ein Unterschied, wo jetzt aber die Gefahr besteht, dass das alles in einem Topf landet und sich dann natürlich Big Tech-Konzerne wiederum freuen, genauere Nutzerprofile, Marketing kann dann noch genauer betrieben werden.
Genau, und etwas, was dieser Brief dann auch kritisiert, ist, dass es eigentlich andere Lösungen gäbe, technischer Natur. Also man muss nicht jedem Nutzerinnen und jedem Nutzer so eine ID zuweisen. Man könnte mit verschiedenen technischen Alternativen die ganze Sache angehen. Also zum Beispiel gibt es den Zero Knowledge Proof oder auch Nullwissenbeweis. Das ist ganz vereinfacht und wirklich easy runtergebrochen. Ich könnte dir bestätigen, dass ich ein Geheimnis weiß, ohne dir das Geheimnis verraten zu müssen. Und das Geheimnis wäre dann in dem Fall zum Beispiel dein Name. So, ich kann bestätigen, dass das eine echte Person ist und dass diese Person existiert und das darf, was sie da tut, aber sie muss nicht alles dazu zu ihr wissen, was da irgendwie dazu gehört oder ihre ID irgendwie runterladen oder so.
Ich hatte da ein ganz süßes Beispiel gefunden, das Walter-Beispiel beim Spektrum der Wissenschaft und das wurde mit einem Wimmelbild erklärt, dass wenn du auf einem Wimmelbild Walter in einem, ich glaube, rot-weiß gestreiften Pullover suchst.
Genau, wo ist Walter?
Du dann eben ein Blatt Papier nimmst und da die Umrisse von Walter ausschneidest und dann das genau so positionierst, dass Walter sichtbar ist, aber nicht Walters Umfeld. Und damit kannst du beweisen, dass du weißt, wo Walter ist, aber du sagst eben nicht der anderen Person, wie sie oder er Walter finden kann in diesem Wimmelbild.
Genau. Wird zum Beispiel für Kryptowährungen in einer ähnlichen Form eingesetzt. Also bei Kryptowährungen kann ich quasi beweisen, dass das mein Geld ist, ohne irgendwie alle Details irgendwie offen zu legen. Also das heißt, die Kritik in diesem Brief ist unter anderem, dass man sich technisch noch gar nicht wirklich mit Alternativen auseinandergesetzt hat, die es theoretisch gäbe. Und wenn das schon bei dieser ID so ist, ist dann halt auch die Frage, wie ist das mit der IT-Sicherheit? Ist da wirklich alles bedacht, dass das extrem abgesichert ist, das Ding? Und man muss ja auch ganz ehrlich sein, auch Smartphones, auf denen diese App dann installiert sind, auch die sind nicht absolut sicher. Es gibt keine absolute Sicherheit in der IT-Sicherheit.
Genau, das ist eben ein großer Punkt. Wir haben es uns hier auch aufgeschrieben. Was ist eigentlich? So eine Wallet ist natürlich ein sehr prädestiniertes Ziel für HackerInnen. Wie gehst du mit sowas um? Da sind wir dann gleich bei dem großen Thema Identitätsdiebstahl. Das ist natürlich etwas, wo überhaupt erst die passenden Gesetze auch erstellt werden müssen, weil die gibt es ja an manchen Stellen noch gar nicht, weil das eben einfach neue Themen sind. Damit wären wir jetzt so ein bisschen wieder beim Anfang. Das passiert nicht von heute auf morgen, sondern das sind jahrelange Prozesse. Da kann man immer drüber lächeln, aber es ist ja auch wichtig, damit solche Gesetze möglichst lückendicht sind, damit das Ganze funktioniert und damit es dann nicht eben 10-mal am besten noch kurz hinterher überarbeitet werden muss, weil irgendwas nicht passt.
Genau, also wir haben jetzt zum einen angesprochen, Hacking ist ein großes Thema, was mitbedacht werden muss. Dann natürlich die Frage, an wen werden welche Daten weitergegeben. Es muss aber auch, das steht auch in diesem offenen Brief, eben eine Zusicherung geben, dass Menschen, die diese Wallet nicht nutzen möchten, nicht diskriminiert werden. Also ja. Da wird konkret eine Nichtdiskriminierungsklausel gefordert. Niemand soll gehindert werden daran, diese Wallet nicht zu nutzen. Da ist zum Beispiel der Blick einfach auf ältere Menschen oder auch auf einkommensschwache Haushalte, die vielleicht nicht die technischen Möglichkeiten haben. Also einerseits brauchen wir eine sichere Technik dafür und andererseits muss es quasi auch die Möglichkeit geben, sich dem Ganzen zu verweigern, ohne benachteiligt zu sein.
Ja.
Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, weil selbst wenn das alles gegeben ist, es nutzt ja nichts, wenn es keiner nutzen will.
Ja, ich habe da mal aufgeschrieben, der elektronische Perso, beziehungsweise die elektronische Funktion des Persos. Ich weiß nicht, ob unsere Hörerinnen und Hörer das wissen oder nutzen. Ich weiß nicht, ob ihr beide das nutzt. Ich habe das vor einer Weile freigeschaltet. Ich kann mein Perso jetzt, ich habe das sogar schon mal bei einem bei einem Weg ins digitale Amt quasi schon mal nutzen können und mich mit meinem digitalen Perso ausgewiesen. Das funktioniert, aber das muss man wirklich wollen. Von der Userführung her, sagen wir mal so. Man muss auf dem Smartphone eine App installieren, auf dem Rechner auch. Dann kann man auf dem Rechner sich mit dieser App anmelden, hält dann an dem Smartphone, während die App offen ist, sein Perso an das Smartphone dran. Das liest den RFID-Chip in dem Perso, überträgt das an den Mac. Und wenn das dann alles geklappt hat, dann hat man sich ausgewiesen. Und das ist schon, also wie gesagt, man muss das wollen. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, wenn das auf dem Niveau stattfindet, dann wird keiner dieses EU-Ausweisding benutzen wollen.
Ja, also für weniger technikaffine Menschen ist das aktuell noch nicht so eine gelungene Lösung.
Du brauchst natürlich auch die passende Technik. Genau, also wenn du ein älteres Handy nutzt oder gar kein Smartphone,
dann sagt die Bundesregierung, ist ja gar kein Problem, kannst dir so ein Lesegerät kaufen. Das
genau.
Geht auch.
Was dann wieder eine finanzielle Investition, naja.
Richtig. Ja, genau.
Und also, was dann wiederum auch natürlich zu deinem Computer passen muss, etc.
Aber um es positiv abzuschließen, wenn diese Idee A, sicher umgesetzt ist, B, gut nutzbar ist und C, man, was du gerade gesagt hast, Elli, diese Antidiskriminierungsgeschichte mit bedacht hat, dass es keine Zwang ist, das zu nutzen, dann finde ich die Idee, muss ich immer noch sagen, auch durchaus charmant, europaweit so eine Lösung zu haben, sich sicher und auch im Netz ausweisen zu können und das vor allem als Alternative zu anderen Diensten, die ja gerne privatwirtschaftlich sind und mit den Daten halt dann definitiv was anfangen. So, dann vertraue ich das ehrlich gesagt lieber eine EU-Lösung an, als das zum Beispiel Meta oder Google anzuvertrauen.
Wenn die EU-Lösung eben es hinbekommt, das auch sicher quasi zu gewährleisten. Wir haben ja da zum Beispiel auch den einen oder anderen Ausflug in Richtung digitale Patientenakten und sowas gemacht, wo das auch nicht gelungen ist auf den ersten Anlauf. Und deswegen werden wir da mal dranbleiben. Aber es war einfach so ein Thema, das man hier mal gut vorstellen konnte.
Und ich fand es auch tatsächlich echt ganz spannend, einfach mal die Vorstellung, wofür wir es dann tatsächlich alles nutzen können und nutzen werden. Beispielsweise jetzt beim Online-Shopping.
Eine Überleitung.
Ja, ganz vorsichtig. Nein, das sollte eigentlich noch zu dir.
Stella will noch nicht überleiten, okay, aber du hast die Überleitung schon gesehen.
Ich habe das Überleitungsfenster aufgehen sehen.
Ich wollte nur sagen, ich finde es sehr spannend, wie wir es dann auch tatsächlich im Alltag nutzen werden, an wie vielen Stellen wir es brauchen oder ob es eher so ein Fall digitaler Personalausweis ist, den ich dann für Amtsgänge etc. brauche oder ob ich dann vielleicht auch irgendwann mit meinem Smartphone bei einer Fahrzeugkontrolle da sitze und mich damit eben dann digital ausweisen kann. Ich finde das auch immer ganz süß, dass die wortwörtliche Übersetzung dafür Geldbörse ist für Wallet, aber es ist natürlich keine Geldbörse,
ja,
sondern Wallet kann man ja auch so in unserer Sprache verwenden.
Geldbrieftasche.
Genau, Brieftasche.
Ja. Okay, dann war die Überleitung ja quasi schon da, oder?
Ja, Brieftasche, du wolltest online shoppen, Kasper.
Ich
sag's doch, wie es ist.
Ich wollte, nein, bei Online-Shopping wurde ich hellhörig, weil das unser Netzfundstück. Unser Netzfundstück dreht sich diesmal quasi ein bisschen ums Shopping. Das Netzfundstück.
Ja, und zwar hat die Verbraucherzentrale Hamburg da was sehr Interessantes rausgegeben. Es geht um Fake-Shops.
Ja, die gibt es leider immer mal wieder im Internet. Das sind Shops, die super gut aussehen, super klingen von den Beschreibungstexten, die vor allem extrem gute Preise haben, also wo man wirklich richtig tolle Schnäppchen macht und die auf den ersten Blick auch wunderbar funktionieren. Also ich kann Artikel in den Warenkorb legen, ich kann bezahlen, ich kann auschecken und dann kriege ich auch irgendwann eine Versandbestätigung und solche Dinge. Die Sache ist nur, in der Regel kommt dann kein Gegenstand an, weil das nämlich sogenannte Fake-Shops sind. Und das ist unter anderem daran zu erkennen, dass zum Beispiel sowas wie PayPal bei den Shops nicht angeboten wird. Also da hätte man ja zum Beispiel einen Käuferschutz. Und dass die Bezahlung meist gegen Vorkasse oder per Kreditkarte ist. Das heißt, wenn dann nichts ankommt, ist das Geld einem auch futsch.
Und im Worst Case ist dann nicht nur das Geld futsch, sondern wenn man schauen möchte, welcher Shop das eigentlich war im Netz, dann ist die Seite auf einmal auch weg.
Ist der Shop auch weg, genau. Geld und Shop weg.
Das heißt, es gibt dann einfach gar keine Kontaktmöglichkeiten mehr, außer natürlich beispielsweise die Kreditkartenabrechnung. Aber damit ist es dann meist zu spät. Und es ist sehr schwer, dann das Geld und die nicht vorhandene Ware damit dann umzugehen.
Genau.
Damit wir auf solche Shops nicht reinfallen, hat sich die Verbraucherzentrale was überlegt und bietet eine regelmäßig aktualisierte Liste von diesen Fake-Shops an, die man auch durchsuchen kann. Das heißt, wenn wir wieder mal vor einem Schnapper sitzen im Netz und denken, ach, ist das was? Vielleicht mal einen Blick auf die Liste werfen. Man muss dazu sagen, das funktioniert natürlich nur, wenn die Verbraucherzentrale von dem Shop schon weiß und Beschwerden darüber erhalten hat. Also wenn jemand anders schon richtig angeschmiert worden ist, leider.
Ja.
Mit anderen Worten, wenn ihr natürlich diese Erfahrung gemacht habt, dann teilt sie auch, um eben andere davor zu schützen. Und die Verbraucherzentrale hat aber auch noch Hinweise gegeben, worauf man achten könnte, wenn ob der Shop vielleicht auch noch gar nicht bei denen auf der Seite ist. Aber zum Beispiel eine Sache, wo ich finde, dass man sich die ganz gut merken kann, wenn das Impressum fehlt, nicht vernünftig ausgefüllt ist, beispielsweise keine Geschäftsadresse vorhanden ist oder auch die Geschäftsadresse, kurzer Sprung, einmal in die Suchmaschine des Vertrauens nicht auffindbar ist oder da ein ganz anderes Unternehmen sitzt, dann ist das auf jeden Fall ein Warnhinweis.
Plus, wie gesagt, wenn das nur Vorkasse ist, dann ist auch etwas, wo man kurz mal drüber nachdenken sollte, ob man das möchte. Das ist erstmal an sich kein Kreo-Kriterium, aber es kann durchaus eins sein, wenn der Shop generell sonst irgendwie einem komisch vorkommt. Genau. Wir verlinken euch die Liste und die Seite von der Verbraucherschutzzentrale Hamburg natürlich in den Shownotes. Da könnt ihr nochmal reingucken und dann könnt ihr da in Zukunft beim Shopping auch nochmal einen Blick reinwerfen.
Genau. Und dann würde ich sagen, wir gehen vom Shopping zu... Man muss nicht alles neu kaufen, man kann ja auch mal reparieren.
Das stimmt. Die gute Nachricht.
Das sind ja heute Überleitungen, die wir uns hier leisten.
Das ist wieder mal.
Also ich weiß, Eigenlob stinkt, aber das muss man ja mal hervorheben.
Vielleicht haben wir so ein Überleitungsschweinchen, wo wir 2-Euro-Münzen reinwerfen, wenn wir da mal besonders holprige Überleitung dabei war.
Naja, heute offensichtlich ja nicht.
Nee, heute wird nichts in der Kasse drin.
Genau, wir gehen zum Reparieren statt Neukaufen und hatten ja schon vor längerer Zeit mal über das Recht auf Reparatur gesprochen in einer Episode. Und das ist einfach eine Initiative der EU.
Heute ist unsere EU-Sendung, fällt mir auf.
Ein Stück weit, ja.
Diese Sendung wird gesponsert von der Europäischen Union. Nein, natürlich nicht.
Stopp, um Gottes Willen. Die dafür sorgen soll, die Initiative, dass man Geräte einfacher und günstiger reparierbar machen soll. Also technische Geräte, dein Handy zum Beispiel kannst du aufschrauben, kannst du hoffentlich einen Akku rausnehmen. Ich kann das bei meinem zum Beispiel nicht. Es soll im Rahmen dieser Initiative Ersatzteile von verschiedenen Herstellern geben, damit man Dinge selber reparieren kann, wenn man das möchte. Und Apple und Google hatten so Reparaturprogramme bereits gestartet. Jetzt gibt es einen neuen Player im Game.
Und das ist auch die eigentliche Good News. Es geht nämlich um Samsung. Die haben jetzt angefangen, zumindest für ausgewählte Galaxy-Smartphones und Notebooks, dafür zu sorgen, dass Ersatzteile nachbestellt werden können, die dann eben zu Hause auch eingebaut werden können.
Genau. Hast du schon gesagt, es geht nur ausgewählte Galaxy-Smartphones und Notebooks. Ich kann zum Beispiel mein Smartphone noch nicht reparieren. Für den europäischen Markt steht am Anfang die Produktreihe Samsung Galaxy S20, aber auch die Galaxy S21 und Galaxy S22. Und es gibt den Self-Repair-Service für das Galaxy Book Pro, 15,6 Zoll, und das Galaxy Book Pro 360, das ist auch 15,6 Zoll. Genau, und bei den Smartphones können sowohl die Displays als auch die Glasrückseite und der Ladeanschluss der Geräte ausgetauscht werden. Bei den Laptops ist es die Gehäusevorderseite und Rückseite, das Display, der Akku, das Touchpad, die Powertaste mit Fingerabdrucksensor und die Gummifüße.
Genau. Wenn ihr euch das jetzt nicht alles merken könnt und möglicherweise ein Modell habt, was Austauschteile benötigt, es gibt eine Webseite von Samsung, da können dann eben unter anderem diese ganzen Teile bestellt werden. Aber Achtung, es ist nicht unbedingt günstig. Ein Kollege von uns, Andreas Flömer, hat darüber auch einen Artikel geschrieben. Und ich glaube, zum Beispiel für ein Display waren es ca. 350 Euro, wenn ich das jetzt recht im Kopf habe. Sein Fazit ist, es ist trotzdem, der Preis ist fair, muss dann eben selbst eingebaut werden. Jetzt wäre Zeit fürs Aber. Es gibt zwar auch eine Webseite mit Handbüchern und Videos, um diese Reparatur etwas zu unterstützen. Wer allerdings davon keine Ahnung hat und das noch nie gemacht hat, der sollte vielleicht lieber die Finger davon lassen.
Ja, weil Samsung zum Beispiel keinerlei Garantie übernimmt. Also ja, selbst wenn man die Anleitung von dem benutzt, wenn man irgendein Kabel falsch rauszieht oder den Akku irgendwie biegt und der dann kaputt geht oder so, oder das Display beim Einbau bricht, dann ist man selber schuld.
Wobei es sich natürlich anbietet, zum Beispiel das zu machen. Ich hatte mal den Fall, dass ich einen Laptop hatte, bei dem die Garantie an sich eh schon ausgelaufen war, und dann habe ich den auch mal selbst aufgemacht und ein Kabel, das angeschmort war, ausgetauscht.
Genau, man muss aber auch dazu sagen, dass diese EU-Initiative unter anderem auch die eigentliche Reparierbarkeit der Geräte mitbedenken möchte. Also man denkt da auch über so einen Reparaturscore nach, der beim Kauf der Geräte schon angezeigt wird, damit man als Verbraucherin direkt weiß, okay, also den Laptop, den ich da kaufe, der hat einen Score von 1 von 10 zur Reparatur, den kann ich gar nicht reparieren. Oder den daneben, das Konkurrenzprodukt, 8 von 10, da kann ich eventuell immer was tauschen, wenn was kaputt geht. Also in die Richtung soll es auch gehen, und das soll die Hersteller natürlich ein bisschen animieren, ihre Geräte ein bisschen reparierbarer zu machen, weil das ist ja vor allem in den letzten Jahren, alles wird kleiner, schmaler, dünner, leichter und verklebt, immer schwieriger geworden, irgendwas zu reparieren.
Wem also mal was kaputt geht und wer es nicht selbst reparieren möchte, der hat auch noch von Samsung das Angebot vom Smart Repair Service. Das könnt ihr dann nutzen. Das geht eben auch darum, genau wie Kaspar es gerade zusammengefasst hat, nicht wegschmeißen, sondern erstmal schauen, ob es vielleicht doch noch, wie als Kind habe ich immer gesagt, ob man das vielleicht doch noch heile machen kann.
Ja, also entweder man macht das selber heile, wie gesagt, bei ausgewählten Produkten, oder man lässt die Profis mal drauf gucken, je nachdem. Aber was man eben dazu sagen muss, das ist eigentlich eine ganz coole Idee auch, dass man eben nicht das ganze Gerät neu kaufen muss. Zum Beispiel, wenn man jetzt das Gehäuse einfach neu kauft oder die Display-Vorderseite oder sowas, ist ja auch ein Umweltaspekt tatsächlich, wie viel man an Technik wegwerfen muss.
Ja, dann, ich würde sagen, soweit zu den Themen diese Woche.
Ja, wir gehen jetzt noch ein paar Geräte aufschrauben oder so.
Ich podcaste direkt weiter.
Ach so.
Ja, für die Interviewfolge am Freitag.
Macht das.
Ja.
Genau, dann hört da gerne mal rein bei der Interviewfolge. Ich wollte übrigens an der Stelle
Sollte
mal.
Sollte kein Werbeblock werden.
Nee, genau. Aber ich wollte übrigens an der Stelle zum Geplänkel zum Schluss Dankeschön sagen. Wir sagen ja jede Woche erstens.
Ja, stimmt.
Abonniert uns. Zweitens, bewertet uns. Und drittens, gebt uns gerne Anregungen und Feedback. Und an dieser Stelle mal danke an alle Menschen, die Feedback geben. Das kommt nämlich tatsächlich auch mal bei uns rein und an. Und wir freuen uns da sehr, weil uns das hilft.
Wir lesen alles. Ich muss gestehen, wir haben noch nicht alles beantwortet, aber wir lesen alles und wir versuchen auch Stück für Stück alles zu beantworten.
Ja.
Also je nachdem, wenn ihr jetzt anfangt, 40.000 Leute uns noch Dinge zu schicken, dann weiß ich nicht, ob wir das schaffen, weil wir noch was anderes zu tun haben, aber
wir geben unser Bestes.
Wir geben unser Bestes.
Richtig. Und wir haben zum Beispiel ganz liebes Feedback auf die Frage gegeben, wie viel ihr von den Bildern zu Kapitelmarken haltet, und wissen jetzt einfach Bescheid, was da so die Meinung dazu ist. Und da wollte ich mal an der Stelle Danke sagen. Und dann würde ich sagen, machen wir Deckel drauf für heute.
Richtig, ab in die Sonne. Also für die nicht noch weiterarbeiten
müssen. Gebt uns gern weiter Feedback, nicht nur Lob, auch einfach konstruktive Dinge, die wir besser machen können.
Genau.
Genießt das Wetter.
Ja, und damit
sagen wir nächste Woche wieder.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.